comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Wo gucke ich rein? In die einzige Kamera. Macht Sinn wahrscheinlich, ne? Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir. Adrian Franke.
Servus, vielen Dank für die Einladung, ja. Ich bin gespannt, was du mir so zu erzählen hast. Wir haben ja gerade schon ganz kurz mal angetastet, das war schon... Klang so, als hättest du ein paar Geschichten dabei.
Ja, das geht mir genauso. Ich bin auch gespannt, was du in deinem kleinen Säckchen hast. Eine große Ehre, dass du wieder dabei bist. Adrian Franke, muss ich nicht vorstellen. Ich mach's trotzdem von Spox und von Downset Talk. Ein geschätzter Kollege. Wir wollen nämlich heute über die Rookie-Headcoaches in der NFL sprechen. In nahezu nicht mal mehr 2 Monaten geht die Saison eventuell, Klammer auf, Klammer zu, los die neue Saison. Und es gibt 3 Headcoaches in der NFL, die noch nie zuvor Headcoach waren. Und die wollen wir euch heute mal ein bisschen vorstellen, sowohl sportlich als auch privat. Die da wären Matt Rhule, Joe Judge und Kevin Stefanski von den Panthers, den Giants und den Browns. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Adrian. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit Matt Rhule an. Weil der hat nämlich von diesen 3 beschriebenen Teams gleich Berührungspunkte mit 2 Teams. Matt Rhule ist neuer Head Coach der Carolina Panthers, hatte da ein Vorstellungsgespräch, soll danach dann aber auch noch bei den Giants eigentlich eingeladen gewesen sein und soll so ein bisschen gepokert haben. So von wegen, ich bekomme hier offenbar einen Monstervertrag in Carolina. Ich finde euch aber auch interessant, weil er ist tatsächlich nämlich gebürtiger New York City-Rianer sozusagen, Matt Rhule, und soll gesagt haben, wenn ihr mir noch bietet, könnte ich mir aber auch vorstellen, zu den Giants zu kommen. Mhm. Aber darauf haben sich die Giants nicht eingelassen, verständlicherweise.
Also, ja, ja.
Matt Rhule, nie Head Coach gewesen in der NFL, kommt direkt vom Baylor College mit positiven Eindrücken. Hat da auch davor, da war bei der Temple University, für einen Turnaround gesorgt. Vielleicht erstmal zum Einstieg ganz allgemein. Was hältst du von dem? Also sowohl von seiner Art, Football spielen zu lassen, als auch von seiner Art, wie er zum Beispiel auf der Eröffnungspressekonferenz damals rübergekommen ist?
Ja, also er gilt halt schon so als so ein bisschen Lehrmeister-mäßig. Wir können ja gleich noch auf die College-Geschichten im Detail eingehen. Das ist ja auf jeden Fall auch eindrucksvoll. Aber ich habe bei ihm schon den Eindruck, dass er mehr so der typische, klassische Headcoach so ein bisschen ist. Also der wirklich alles eher so in so einer Oversee-Perspektive hat und alles so von oben herab so ein bisschen betrachtet und mehr so koordiniert. Ich habe mich ja bei allen dann auch versucht, so ein bisschen schlau zu machen, eben was für irgendwie Schemes, was für Ideen bringen die mit. Und bei Rhule ist es halt, fand ich fast am auffälligsten, dass er ohne so eine strikte Idee kommt. Also du hast wirklich den Eindruck, er hat halt einen sehr vielseitigen Hintergrund und daraus hat er dann so ein bisschen einen pragmatischen Ansatz raus entwickelt. Also eher das um die Spieler, die er halt hat, rumherum aufbauen, mit so ein paar Eckpfeilern. Dazu gehört, dass er sehr auf Physis, so Toughness setzt, Athletik immer so ein größerer Teil seiner Identität oder Identität seines Teams darstellt, aber im Kern eigentlich er schon sehr flexibel ist. Also ich glaube, das ist schon ein Teil von dem, was man dann in Carolina auch erwarten kann.
Also ist jetzt deiner Meinung nach nicht so ein Cliff Kingsbury, der dann irgendwie in die NFL gespielt wurde mit dem Leumund, der erfindet die Offense neu zum Beispiel.
Genau, genau. So ist halt auch sein Background. Also bei Kingsbury zum Beispiel ist er das klare Gegenbeispiel. Er immer irgendwie Quarterbacks gecoacht, immer Offense gecoacht. Das war immer sein Ding. Und man wusste, okay, wenn du Kingsbury holst, dann holst du auch so eine Variante der Air Raid und einen, der viel mit Quarterbacks arbeitet. Und das ist sein klarer Fokus. Und bei Matt Rhule ist es eben auch so, dass er einfach viel gemacht hat. Also er hat Defensive Line trainiert, er hat Special Teams trainiert, er hat auch mal Quarterbacks trainiert, er war auch mal Offensive Coordinator. Also hat alles mal so ein bisschen gemacht. In der NFL bisher nur sehr, sehr wenig. Ein Jahr als Assistant Offensive Line Coach bei den Giants. Aber ansonsten haben wir ihn in der NFL noch nicht gesehen, aber eben einen sehr vielseitigen Background. Und ich glaube, das kann man eben dann auch so rum als eine Stärke formulieren.
Er gilt ja auch so als so ein klassischer Coach, der die Plays nicht selbst callt. Das heißt, er ist mehr denn je natürlich auch auf seine Koordinatoren angewiesen. Die sind ja auch neu Zum einen ist es der Offensive Coordinator Joe Brady, der erst 30 ist und zuvor Passing Game Coordinator und Wide Receiver Coach an der LSU war, also auch direkt vom College quasi kommt. Und auf der Defense-Seite ist es Phil Snow, den er direkt mitbringt. Von Baylor, der da ihn begleitet quasi, der bisher auch nur einmal einen kurzen Ausflug in die NFL gemacht hat. Mitte der 2000er war der bei den Lions. Also das ist nicht nur ein Rookie-Head-Coach, sondern es sind auch mehr oder weniger Rookie-Koordinatoren. Also ein großes Risiko, was die Panthers da auch eingehen.
Ja, absolut. Und wir haben ja nachher noch ein anderes Beispiel, wo es wirklich, du merkst, der hat sich mit ehemaligen NFL-Head-Coaches auch umgeben. Bei Matt Rhule ist wirklich genau der andere Weg. Und er ist ja aber auch dann wiederum das Paradebeispiel dafür, wie versucht wird, was Langfristiges aufzubauen. Er hat einen ganz langen Vertrag bekommen. Er soll wirklich da so dieses ganze Team so ein bisschen auch auf links krempeln. Und dann muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass das halt ein bisschen Zeit dauert. Und ich glaube, die Panthers sind da ein super Beispiel, auch jetzt sportlich gesehen dafür, wenn man sich anschaut, was sie gedraftet haben dieses Jahr. Das passt wieder extrem gut in das, was ihn auch eben auszeichnet, hier mit eben Athletik, Physis, Derrick Brown, Jeremy Chinn. Diese Spieler, das sind halt so, das ist genau dieser Fokus eigentlich. Und dann von den Koordinatoren her, denke ich, Phil Snow, Matt Rhule, das wird halt so die gemeinsame Defense sein. Das wird vermutlich am ehesten, kann man sich noch einigermaßen herleiten. Spannend wird eben, was Brady macht. Also Brady, LSU hast du ja angesprochen. Das heißt, er war maßgeblich verantwortlich für das, was Joe Burrow und die LSU Offense da letztes Jahr gespielt haben. Da sind wir natürlich alle gespannt, wie viel davon sich auf die NFL überträgt. Und sie haben ja eben auch wirklich ganz bewusst einmal einen Quarterback-Tausch vorgenommen, also dass sie sich von Cam letztlich trennen. Und sie wollten ja offensichtlich auch unbedingt Bridgewater haben, weil sie haben ihm ja wirklich doch schon ordentlich bezahlt für das, was er in seiner Vita jetzt stehen hatte die letzten Jahre. Das heißt, da ist ja schon, man erkennt ja schon, dass da ein Plan ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel davon überträgt sich dann wirklich auch auf die NFL?
Du hast es angesprochen, für 7 Jahre hat er gleich unterschrieben, für mindestens 60 Millionen Gehalt. Der neue Besitzer, David Tepper, was man ihm ja eher positiv zuschreiben muss, setzt da halt auf Perspektive. Trotzdem hat Matt Rhule gleich bei seiner Vorstellungs-PK ja mehr oder weniger versprochen, ich hole euch den Super Bowl, macht euch mal keine Sorgen. Was traust du denen denn zu? Weil du hast auch Cam Newton angesprochen, der ist weg, Luke Kuechly ist weg, Greg Olsen ist weg. Also so die ganzen oder viele Leitwölfe irgendwie gibt es bei den Panthers gar nicht mehr. Und dann auch noch ein Rookie-Headcoach, ein Rookie-DC und ein Rookie-OC. Also was meinst du, so gerade optisch sehen wir von den Panthers in 2020, wenn die Saison denn stattfindet?
Also defensiv, glaube ich, muss man echt die Erwartungen ganz runterschrauben. Ich rechne damit, dass da 3, vielleicht 4 Rookies wirklich starten werden mit Brown, mit Chin, wahrscheinlich auch Hito Gross-Matos, also mindestens 3. Eine neue Cornerback-Hierarchie, weil James Bradbury weg ist. Das heißt, du musst dich auch da neu aufstellen. Die Linebacker hast du ja schon Kuechly angesprochen, auch der weg. Das heißt, auch da fällt ein riesen Puzzleteil natürlich raus, was diese Defense die letzten Jahre geprägt hat. Und wenn man das dann auch noch kombiniert mit ja sowieso dieser Offseason, die halt nicht normal ist. Das heißt, Rookies, gerade junge Spieler, die werden eh noch mal ein bisschen mehr Zeit brauchen als sowieso. Denke ich, dass es defensiv, sollte man die Erwartungen wirklich runterschrauben. Offensiv wird es halt spannend sein zu sehen, wie schnell das dann da die Rädchen ineinander greifen. Also Brady kennt ja Bridgewater auch schon aus New Orleans. Die waren ja bei den Saints auch kurz zusammen. Das heißt, so eine gewisse Vertrautheit ist da. Und dann muss man halt schauen, wie schnell kann er das denn übertragen oder wie viel von dem kann er schnell übertragen, was wir bei LSU gesehen haben, was wahrscheinlich viel auch mit Kurzpass-Elementen, viel mit Run-Pass-Option gearbeitet wird. Aber es ist natürlich letztlich immer noch, wird sich da eine gewisse Abstimmung erst finden müssen und es wird wahrscheinlich ein paar Spiele dauern. Deswegen, die Panthers für mich schon so ein Team, wo ich sage, die werden eher von was jetzt so rein der Rekord angeht, werden die wahrscheinlich eher im unteren Liga-Viertel sein am Ende der Saison. Aber es geht ja wirklich auch mehr für die Panthers in der kommenden Saison, geht es ja wirklich mehr darum, so den nächsten Schritt zu machen und die Fortschritte dann zu sehen, okay, das funktioniert, die Mittel greifen, das passt, das waren die richtigen Spieler, das waren nicht die richtigen Spieler, um dann halt darauf wieder aufbauen zu können.
Interessant auch an seiner Personalie, schon 2019 stand er vorm Sprung in die NFL, damals hat er Interviews bei den Colts und bei den Jets, hat sich dann aber doch entschieden, am College zu bleiben. Und als dann das Angebot kam, unter anderem von den Panthers, hat seine Frau, Julie heißt die, ihm wirklich stark zugeredet. Also die ist wohl nicht nur seine Frau und beste Freundin, sondern irgendwie auch seine Beraterin. Also die sind sehr eng miteinander, liest man immer wieder raus, haben auch 3 Kinder zusammen, 2 Mädels und einen Jungen. Und sie hat dann damals auch gesagt, ey, das ist doch dein Traum. Jetzt zeig den Leuten, was du kannst. Also auch sie hat ihm da irgendwie gut zugeredet. Und das ist ja auch so klassisch USA-mäßig in Deutschland eigentlich fast nicht vorstellbar, dass die dann auch zur PK ihn oder zur Eröffnungs-PK auch begleiten. Und dann gibt es ja auch viele Bilder, wie dann die Familie Rule in den Privatflieger gestiegen ist, um dann North Carolina zu düsen und so weiter. Also die scheint ein sehr, sehr wichtiger Mensch auf jeden Fall in seinem Leben zu sein.
Ja, und also auch so, was man, wie dieser ganze Bewerbungs- oder Prozess der Interviews ablief, war das ja wohl auch genau wie du es gesagt hast, in dieser Richtung. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bei Matt Rule war es so, er kam quasi aus dem Urlaub und ein paar Stunden, nachdem er da war, stand quasi die Panthers-Delegation vor seiner Tür und hat halt dann Interviews mit ihm geführt. Und es ging dann so hin und her von erstmal, die Panthers wollen sehen, ob er der Richtige ist. Und dann halt im Laufe des Gesprächs ging es dann dahin über, dass die Panthers ihn überzeugen wollten, dass er zu ihnen kommt. Weil er hat eben jetzt sich wirklich auch diesen Ruf ja aufgebaut, dass er so ein gewisse, ja, auch wählen kann. Und du hast gesagt, letztes Jahr schon hat er Jobs abgesagt, er hat dieses Jahr dann letztlich auch Teams abgesagt. Und wenn er jetzt noch ein Jahr bei Baylor geblieben wäre, gut, dieses Jahr College-Saison natürlich nochmal eine andere Frage, aber in der Theorie, wenn er nochmal bei Baylor geblieben wäre, hätte er nächstes Jahr vermutlich genauso viele NFL-Angebote auf dem Tisch gehabt.
Ja, und vor allem, also wir wissen es natürlich nicht, aber Stand jetzt ist die College-Football-Saison ja noch in größerer Gefahr als die NFL-Saison.
Genau,
ja. Also so kann er vielleicht immerhin irgendwas leisten. Spontane Idee, wenn wir über die 3 sprechen, Adrian, ist natürlich alles schauen in die Glaskugel, aber würdest du, das können wir ja mit Joe Judge und Kevin Stefanski auch machen, traust du Matt Rule den Sprung auf den Headcoach-Posten direkt vom College zu? Meinst du, der etabliert sich sowohl bei den Panthers als auch in der NFL? Was meinst du?
Ich glaube ja. Also wir hatten ähnliche Gespräche ja letztes Jahr auch beispielsweise mit einem Cliff Kingsbury, wo natürlich einerseits ist es ein Argument zu sagen, er hat noch nie in der NFL gearbeitet. Ist fair, das ist eine andere Arbeit als im College. Auf der anderen Seite finde ich es, aber hat es schon auch Gewicht, wenn jemand im College eben Headcoach war. Weil du hast ja diese Rolle sozusagen schon gehabt. Klar, es ist nicht 1:1 die gleichen Aufgaben, aber du warst schon mal in dieser Headcoach-Rolle und in dieser Verantwortung auch. Und bei Matt Rule war es ja wirklich so, dass er jetzt bei Temple und danach bei Baylor jeweils Programme übernommen hat, die eigentlich am Boden waren. Also Temple dann auch sportlich zurückgeführt hat. Bei Baylor, die kamen ja gerade aus diesem ganz üblen Skandal mit wirklich sexuellen Übergriffen, die da unter den Teppich gekehrt wurden, alles unter Art Briles. Also ein Team und ein College-Programm, was eigentlich, wenn man ehrlich ist, kernsaniert werden musste. Und er hat die innerhalb von 3 Jahren von einem Team, das 1 Spiel gewonnen hat, zu einem Team, das 11 Spiele gewonnen hat, geführt. Also da ist schon, glaube ich, klar zu sehen, dass er auch so diese CEO-Headcoach-Position sozusagen, dass er das schon kann. Deswegen traue ich ihm das schon zu, ja.
Wir verlassen die Panthers und sagen euch Cham und bedanken uns bei König Pilsener, unserem Sponsor, für die Unterstützung, weil wir ziehen jetzt weiter zu den Giants. Matt Rule hat früher als Linebacker gespielt. Der neue Headcoach der Giants war tatsächlich Quarterback an der Mississippi State University, hat aber schon 2004 mit nur 23 seine aktive Karriere beendet und ist dann Coach geworden. Die Rede ist von dem ehemaligen Special Teams Coordinator der New England Patriots, Joe Judge, also der vom Special Teams Coordinator befördert wird zum Head Coach bei einer anderen Franchise. Ein sehr großer Sprung. Es gab auch bei der Verpflichtung so bitterböse Tweets, wie zum Beispiel der Daniel Jones der Trainerverpflichtung, weil für Daniel Jones, als sie den im Draft geholt haben, haben die Giants ja auch auf die Mütze bekommen. Oder sowas wie Giants-Fans, die jetzt erstmal googeln müssen, wer Joe Judge ist. Also kannst du dich noch dran erinnern, als die Giants damals bekannt gegeben haben, dass Joe Judge jetzt Head Coach der Giants wird, was da dein erster Gedanke war?
Also ehrlicherweise muss ich euch sagen, ich wusste, wer er war, aber man hatte ihn halt gar nicht für den Posten auf dem Schirm. Oder also ich hatte ihn überhaupt nicht jetzt in dem Zusammenhang gehört, was sicher eben auch damit zusammenhängt, dass er Special Teams Coordinator ist. Und das haben wir immer seltener, weil ja so das, also es gibt ja eigentlich so zwei typische Coach-Typen, die da im Moment entweder angestellt werden. Das ist entweder der College-Head-Coach, der halt kommt und dann sagt, okay, ich mache jetzt den Sprung zur NFL. Oder es ist eben der Playcaller, offensiv oder defensiv, der sich halt ausgezeichnet hat und wo du dann sagst, okay, das ist jetzt so hier, also Shanahan zum Beispiel, LaFleur vielleicht kann man auch nennen, oder auch Stefanski, zu dem wir ja gleich noch kommen, ist so die andere Kategorie. Und bei den Giants mit Joe Judge ist es halt wirklich jemand, den man einfach nicht so auf dem Zettel hatte, weil man halt auch mit Special Teams Coordinatoren, das ist nicht so präsent, sag ich jetzt mal, wie der offensive Playcaller. Also es gibt ja wirklich mehrere Erfolgsstories in der Richtung. John Harbaugh kam als Special Teams Coordinator, Bill Belichick selbst hat ja auch wirklich lange Special Teams trainiert, bevor er dann Defensive Coordinator bei den Giants damals wurde und dann eben Head Coach. Also es gibt schon immer wieder diese Erfolgsstories, sag ich jetzt mal, oder die positiven Beispiele, und die Theorie dahinter ist eben so ein bisschen, dass man mit so einem Background vielleicht nicht als jetzt der Elite-Playcaller sich auszeichnet, aber dafür eben besseres Gespür dafür hat, was so ein klassischer Headcoach eben auch macht, weil man halt aus dem Special Teams schon gewohnt ist, eben nicht nur eine Positionsgruppe zu trainieren, sondern eben mit allen irgendwie verschiedenen Spielertypen auch zusammenzuarbeiten.
John Harbaugh habe ich im Zuge der Recherche auf diese Folge, ist mir auch über den Weg gelaufen. Das war mir so gar nicht bewusst, dass der tatsächlich, bevor er zu den Ravens gegangen ist, 2007 Special Teams Coordinator der Eagles war. Und dann auch so einen großen Sprung gemacht hat und mit den Ravens den Super Bowl letztlich gewonnen hat. Und wir wissen, wie gut die Ravens in der vergangenen Saison waren. Also da sind die Parallelen vielleicht relativ groß. Und man muss natürlich auch sagen, er hatte mit Bill Belichick einen großen Lehrmeister. Ne? Hat mit den Patriots auch den Super Bowl gewonnen. Am College hat er mit Nick Saban zusammengearbeitet. Also er hat natürlich irgendwie auch große Trainer, von denen er sich viel abgucken konnte.
Genau, und was ihn auch noch dazu spannend macht, also einmal Special Team Coach zum Head Coach ist schon ungewöhnlich, und dann aber halt galt er ja auch so ein bisschen als einer von Belichicks, ich will jetzt nicht sagen Lieblingsschülern, aber so einen, die er irgendwie so nah bei sich hatte, eben mit dem Belichick auch oft das Gespräch gesucht hat, den er dann irgendwie auch mit aufgebaut hat und ihm so ein bisschen auch munkelt man halt dann in verschiedene Sachen, wie man eben so eine Franchise auch lenkt und damit eingeweiht hat über die letzten Jahre. Das macht ihn natürlich zusätzlich spannend, dass er dann auch noch unter Nick Saban bei Alabama war, wie du gesagt hast, eben, also Saban wahrscheinlich der Coach, der Belichick so am nächsten steht, wenn wir von Coaches sprechen in der NFL, von anderen Teams, dann also ich hatte ihn nicht auf dem Zettel, und er ist natürlich auch noch jung und hat sich jetzt nicht nach außen, man konnte ihn nicht nach außen so von außen so bewerten, wie jetzt andere, wie jetzt Playcaller oder College Head Coaches, aber die Personalie ist auf jeden Fall super spannend.
Du hast gesagt, er ist noch relativ jung, er ist 38, also auch jetzt kein biblisches Alter für einen Headcoach, ist in Philadelphia geboren und war, und auch das wusste ich ehrlicherweise nicht, war 2018 mit Josh McDaniels damals auf dem Sprung zu den Colts. Wir erinnern uns, die Colts wollten eigentlich Josh McDaniels verpflichten. Er hat dann kurz vor der Vorstellungs-PK, glaube ich, kalte Füße bekommen, hat noch zurückgezogen. Damals sollte Joe Judge ihn begleiten. Also er vermutlich hätte vielleicht schon vor zwei Jahren den Absprung von den Patriots geschafft.
Ja, also ist interessant, wie sich auch sein Weg sich so entwickelt hat, weil bei anderen Headcoaches hatten wir halt in der Vergangenheit dann häufiger, also Headcoaches, die Special Teams Coordinator vorher waren, gab es dann halt so andere Posten auch noch. Also sie waren einmal zwei Jahre, weiß ich nicht, Linebackers Coach und drei Jahre haben sie irgendwie mit Quarterbacks gearbeitet und dann nochmal ein bisschen Special Teams oder so. Und bei ihm ist der Weg ja jetzt echt klar. Jetzt mit Bama und dann den Patriots, er hat eigentlich nur Special Teams gemacht, außer letztes Jahr, da hat er zusätzlich noch die Wide Receiver übernommen. Also das heißt, so der Weg ist einerseits so schon sehr bisher auf Special Teams gewesen. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, ist es halt spannend, weil man so das, was man hört, eben in die Richtung geht, dass Belichick ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat.
Er hat auf der Eröffnungs-PK gesagt, er will so Oldschool-Football spielen lassen. Also er steht sehr auf Aggressivität und auf körperliche und auf Schnelligkeit und so weiter. Was ich bei den Giants auch so spannend finde im Vergleich zu den Panthers. Die Panthers haben halt irgendwie drei Rookies auf den jeweils wichtigsten Positionen, Head Coach, OC und DC. Und dann bei den Giants treffen wir ja Jason Garrett wieder als Offensive Coordinator. Ja. Und dann haben sie auch einen neuen DC, Patrick Graham, der von den Dolphins kommt, aber auch eine Patriots-Vergangenheit hat. Mhm. Und Freddie Kitchens sehen wir auch wieder, der Tight-End-Coach geworden ist. Also das ist auch so ein sehr kurioses Sammelsurium irgendwie bei den Giants. Also wie bewertest du das? So die Symbiose aus Judge, Garrett, Graham und Freddie Kitchens ist da auch noch irgendwie mittendrin?
Also bei Matt Rhule haben wir ja gesagt, wahrscheinlich auch eher so ein bisschen mehr diese CEO-Übersichtsrolle. Wenn, dann könnte ich mir in dem Konstrukt eher vorstellen, dass er noch defensiv dann die größere mehr dran ist, sozusagen. Bei Judge bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er diese klassische Headcoach-Rolle einnehmen wird. Eben, dass er eher seine Coordinator sozusagen das Playcalling und die Details übernehmen lässt und er selber mehr so für das große Ganze zuständig ist. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und Jason Garrett passt natürlich in gewisser Weise, wenn man das hört, was Judge gesagt hat, eben, was du auch gerade gesagt hast, auf Toughness, Physis, Fundamentals, so diese Sachen setzen, da passt dann irgendwie Garrett schon so ein bisschen rein, weil was wir von Garrett ja vermuten, ist ja auch eher so ein bisschen so ein Oldschool-Ansatz, auch wenn der selber ehrlicherweise eine ziemliche Wildcard ist, weil Jason Garrett hat seit Jahren keine Plays mehr gecallt in Dallas, das waren immer andere. Es passt dann in so gesehen schon so ein bisschen zusammen und Graham vermute ich auch stark eben gemeinsame Vergangenheit. Er war ja sehr lange bei den Patriots, 8 Jahre insgesamt, Patrick Graham, und dann in Miami war er ja auch unter Brian Flores, also auch eben dann Patriots sozusagen Verbindung. Das heißt, man kann defensiv schon, denke ich, so eine Variante dieser Patriots-Defense vermuten, und ich finde, so haben sie auch den Kader so ein bisschen zusammengebaut, eben jetzt mit Fokus auf die Secondary, sie haben Bradbury geholt, sie haben Xavier McKinney gedraftet und dann in der Front eben eher Spieler, die solide sind, aber dann wahrscheinlich werden sie mehr übers Blitzen kommen. Also ich glaube schon, dass man da so leichte Ansätze schon erkennt, wie die Offense aussehen wird. Ehrlicherweise, ich glaube, die werden halt wirklich sehr, sehr viel laufen. Das wäre meine Vermutung.
Ja gut, sie haben ja auch einen der besten Running Backs in ihren Reihen. Ja. Meinst du, sie haben Jason Garrett vielleicht auch als so ein Absprung oder so eine Absprungfeder geholt? Also falls das mit Joe Judge irgendwie in die Hose geht, dass dann ein gestandener ehemaliger Headcoach in Form von Jason Garrett vielleicht dann aufrücken kann?
Vielleicht, also kann immer sein, dass sowas im Hinterkopf ist, aber ich könnte mir eher noch vorstellen, dass der Gedanke wirklich mehr ist, ihm zu helfen. Also, dass er die Erfahrung von ehemaligen Headcoaches um sich rum hat. Arizona hat es mit Kingsbury letztes Jahr ja auch gemacht, da waren dann auch Coaches mit Headcoach-Erfahrung im Trainerstab. Also ich denke eher, daher weht so ein bisschen der Wind, dass man ihm helfen will, so diesen Sprung, der ja wirklich auch groß ist. Also für mich ist der Sprung, den Joe Judge macht, deutlich größer als der, den Matt Rhule macht, um den dann auch irgendwie hinzukriegen.
Was auffällig ist, alle drei von den Männern, die wir heute besprechen, haben sehr viele Kinder. Joe Judge zum Beispiel hat 4 Kinder, ist verheiratet mit Amber. Amber hat früher Fußball gespielt, auch an der Mississippi State, da haben sie sich kennengelernt. Also war sogar eine sehr ausgezeichnete Fußballspielerin offenbar. Und auch sonst hat der Sport in der Familie Judge eine große Rolle gespielt, weil der Vater von Joe Judge, Joseph, hat auch Football gespielt, auch an der Temple University, also da, wo Matt Rhule auch war. Mhm. Und bei den Hamilton Tiger Cats war er auch. Und die beiden Onkel von ihm, Carrie und Jerry, ist auch geil, oder? Die Onkel Carrie und Jerry, da muss man auch erstmal drauf kommen, die waren Boxer. Jerry Judge hat sogar mal gegen George Foreman geboxt. 1970 in Toronto.
Das ist wirklich gar nicht so schlecht.
Hat allerdings auch verloren. Also das ist irgendwie so eine große Sportfamilie, die Judges.
Ja, ich finde Joe Judge hat auch so ein bisschen das Gesicht von so einem, also so, der hat so dieses kantige, was du von so einem Oldschool-Boxer irgendwie so ein bisschen im Kopf hast.
Ja. Sehr gut. Wir kommen zu einer weiteren Ähnlichkeit. 38 ist Joe Judge und ist in Philadelphia geboren. Merket, Kevin Stefanski, der neue Headcoach der Cleveland Browns, ist 38 und in Philadelphia geboren. Also auch eine große Parallele. Auch der hat früher selbst Football gespielt. Er war DB an der University of Pennsylvania, blieb allerdings 2005 ungedraftet und hat dann auch relativ schnell den Turnaround gemacht hin zum Coach. Jetzt hat er sich auf den absoluten Schleudersitz gesetzt, Kevin Stefanski. Ich weiß gar nicht, ob du das im Rahmen hier schon unsere Aufzeichnung gesagt hast oder eben kurz im Vorgespräch, dass du den am langweiligsten findest, weil der halt nur bei einem Club irgendwie lange war. Ne?
Ja.
Also 14 Jahre bei den Vikings.
Ja, ist am schwersten zu lesen einfach. Ja. Also man hat jetzt mittlerweile eine Idee, was man von ihm bekommt, einfach durch das, was die Browns auch in dieser Offseason gemacht haben. Aber bei anderen kannst du eben viel mehr sagen, okay, der hat dann da gecoacht und wurde von dem beeinflusst und so weiter. Und bei Stefanski ist es halt, der war halt 4 Jahre unter Brad Childress, dann war er unter Leslie Frazier und jetzt unter Mike Zimmer eben, mit natürlich auch verschiedenen Offensive Coordinators. Aber jetzt zu raten, welcher davon ihn am meisten beeinflusst hat, ist natürlich, ja, also so ein bisschen, das ist dann schon sehr, 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 sehr spekulativ. Ich meine, die Vermutung, die jetzt nahe liegt, wenn wir jetzt die das sehen, wo er selber Offensive Coordinator war, also hat er letztes Jahr, also 2018 übernommen, als DeFilippo gefeuert wurde, und dann letztes Jahr war er offiziell auch der Offensive Coordinator und ja auch der Playcaller. Wenn wir das als Basis nehmen und schauen, was die Vikings dazu gemacht haben, eben mit Gary Kubiak, so diese Offense, diese West Coast Outside Zone Offense, dann passt es schon wieder einigermaßen in das rein, was er, wo er, denke ich, auch in gewisser Weise zumindest beeinflusst wurde, eben mit Bill Musgrave, unter dem er mal dann war, Pat Shurmur, also auch wirklich so West Coast Hybrid Offenses. Und jetzt eben diese Gary Kubiak-Mischung aus West Coast und dann dem Outside-Zone-Run-Game und das ganze Play-Action-Pass-Spiel, was halt darauf aufbaut. Und das wirkte auf jeden Fall so, wie sie letztes Jahr gespielt haben, wie gesagt, als er die Plays gecallt hat, als hätte ihn das schon sehr, sehr stark beeinflusst. Und wenn man sich dann halt schaut, was die Browns dieses Jahr in der Offseason gemacht haben, eben Jack Conklin geholt, der aus einem ähnlichen Scheme kommt, Austin Hooper geholt für noch den zweiten Tight-End-Spot, weil die viel mit zwei Tight-Ends spielen, selbst den Fullback geholt, den wir ja aus der Shanahan-Offense eben auch wirklich sehr intensiv kennen. Also so die Moves, die sie gemacht haben, lassen schon erahnen, dass er in diese Richtung auch weitergehen wird und dass das so der Weg ist, wo die Browns-Offense sich jetzt hinentwickelt.
Naja, vor allem, also er war früher aktiv als Verteidiger und hat dann, wenn man sich seine Vikings-Laufbahn anguckt, ja offensiv vor allem alles gecoacht. Ja. Also er war für die Tight Ends zuständig, für die Running Backs zuständig, für die Quarterbacks zuständig, nachher für die Gesamtoffensive. Sein Name wird ja dann auch immer genannt in Bezug auf Case Keenum, der irgendwie 2018 seine beste Saison hatte, nämlich unter Kevin Stefanski. Aber das ist dann so die Frage, wenn einer eigentlich permanent sich nur so um Offense-Puzzleteile kümmert, hat so einer dann auch das Zeug dazu, auch so den Gesamtüberblick Defense zu haben?
Das ist dann wieder so das andere Beispiel. Wir hatten jetzt ja zwei eigentlich, wo wir eher die Vogelperspektive so ein bisschen vermuten. Und das ist dann das, wo du eben einen starken Coaching-Staff um ihn herum aufbauen musst. Da kann man jetzt wieder auf das Kingsbury-Beispiel zurückkommen, wo man auch ja wusste, der kommt als offensiver Coach. Du musst ihm aber defensiv echt dann sozusagen, die Defense muss unabhängig von ihm fast so ein bisschen in Anführungszeichen funktionieren. Und ich glaube, das wird in Cleveland ähnlich sein. Also sie haben ja Joe Woods geholt aus San Francisco. Ich vermute, das wird von der Grundidee her relativ ähnlich sein. Klar, als Head Coach, Gameplan und generelle Strategien und so weiter, das ist alles dann letztlich deine Verantwortung. Aber ich vermute, dass Stefanski der offensive Playcaller sein wird und sich auch primär mit Quarterback und Offense befassen wird und die Defense dann so ein bisschen abseits von ihm sozusagen läuft.
Vor allem, wenn man sich den neuen Offensive Coordinator anguckt, namens Alex Van Belt, der Quarterback-Coach der Bengals war. Also war jetzt meine erste Reaktion auch, okay, Quarterbacks, Bengals, ja, ob das jetzt so ein Aushängeschild ist, ich weiß nicht. Also auch also rund um den Koordinator alles ausgetauscht, rund um den Headcoach wurden die Koordinatorposten auch ausgetauscht, also bei den allen dreien.
Genau, ja. Also ist halt wirklich so, wie du gesagt hast, Schleudersitz ist mal wieder ein Umbruch in Cleveland. Ja. Meine Vermutung ist eigentlich, wenn, also die Offense, die Stefanski in Minnesota jetzt hat spielen lassen, wenn wir das einigermaßen auf die Browns übertragen, also auf die Spieler, die sie haben, und auch auf Baker Mayfield, glaube ich eigentlich, dass das ziemlich gut passt. Also das ist halt auch das Team, wo ich am ehesten sagen kann, da haben wir eine offensive Idee oder dahin geht die Reise. Bei den anderen beiden muss man ja echt so ein bisschen mehr noch im, oder ist man mehr noch am Raten. Wenn dieses Stefanski-Offense so sich vom Scheme her umsetzt, wie ich das vermute, dann müsste es eigentlich ziemlich gut passen. Und dann bin ich gespannt, ob Baker Mayfield den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann. Und defensiv, also was sie letztes Jahr gemacht haben, hat halt auch nicht wirklich zum Personal gepasst. Mit viel Zone-Coverage, wo du dir eigentlich öfters gedacht hast, das müsste eigentlich eine aggressivere Defense sein. Ja, mit mehr Man-Coverage, auch mit den Cornerbacks, die sie haben. Jetzt kommt noch ein Grant Delpit dazu, der Safety. Und ich glaube, dass sie defensiv auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen werden. Ein bisschen mehr Man-Coverage spielen werden und ein bisschen aggressiver sein werden. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Also wenn du jetzt fragen würdest, welchem von den dreien traue ich in der kommenden Saison am meisten Erfolg zu, dann wär's höchstwahrscheinlich Stefanski und die Browns.
Ja, stimmt, das haben wir jetzt eben bei Joe Judge vergessen. Das könnten wir nochmal gleich nachholen. Aber erstmal 5 Jahre hat er bekommen. Ist ja auch schon mal ein Statement. Also ist nicht ganz so lange wie zum Beispiel Matt Rhule, aber 5 Jahre ist ja auch ein Statement. Ja. Und er war wohl auch schon in 2019 im Rennen. Da wollten sie ihn schon, aber da haben sie sich dann ja bekanntlich für Freddy Kitchens entschieden, der damals auch ein Rookie-Headcoach war. Das heißt, die Browns gehen jetzt wieder mit einem Rookie-Headcoach ins Rennen. Ist irgendwie auch komisch, ne?
Ja, und das lässt dann ja auch immer so, also Optimismus bei den Browns lässt einen, oder hat man schnell ein komisches Gefühl dabei, weil man halt doch schon so oft dann irgendwie wieder enttäuscht wurde, in Anführungszeichen, mit jetzt dem nächsten Rookie-Headcoach, wie du gesagt hast. Es ist natürlich, hat man die Parallelen irgendwie im Kopf, aber der Eindruck, den man eben hat, wie gesagt, auch wie sie den Kader jetzt zusammengebaut haben, also lässt mich schon optimistischer dahingehen, dass ich glaube, es ist mehr Plan dahinter als letztes Jahr mit Kitchens, wo sie einfach, also auch da ehrlicherweise muss man sagen, sie hatten oft keinen Plan. Also sie sind oft in Spiele gegangen, du hast gesehen, die gescripteten Plays, das funktioniert dann die ersten 15, 20, aber im Spiel selber hatten sie oft dann einfach keine Idee mehr. Und ich glaube, das wird jetzt deutlich anders sein.
2018 gab es auch schon ein Interview mit den Giants, aber damals haben die Vikings ihm das untersagt, zu wechseln. Also es ist quasi auch so ein aller guten Dinge sind drei Deal.
Ja.
Du hast es gesagt, also ihm traust du so den größten Erfolg zu. Joe Judge, um den nochmal nachzuholen, traust du dem zu, sich als Headcoach in der NFL durchzusetzen?
Also ist für mich mit Abstand die größte Wildcard von den dreien jetzt und generell von allen neuen Headcoaches dieses Jahr. Das, also finde ich jetzt fast raten, ehrlich gesagt. Ich bin unheimlich gespannt drauf, wenn das, was man so gehört hat, wenn das stimmt und eben wirklich da so ein Belichick-Einfluss, der vielleicht eben über das, was wir, oder anders ist als das, was wir sonst sehen, wenn eben ein Offensive- oder Defensive-Coordinator von den Patriots irgendwo anders hingeht und Headcoach wird. Darauf bin ich auf jeden Fall extrem gespannt. Aber jetzt, also ich bin bei ihm auch am skeptischsten dann, wenn man es mal so rum sagt, weil ich bei Matt Rhule haben wir am ehesten gesehen, er kann das, er kann diesen Headcoach-Posten ausfüllen. Bei Stefanski glaube ich, dass der Fit einfach da ist zu den Browns. Bei Judge bin ich dann, finde ich es die größte Wundertüte, aber so rum gesehen bin ich bei ihm dann auch am skeptischsten von den dreien.
Der Vollständigkeit halber, Stefanski, wir hatten es gesagt, 4 Kinder. Also Matt Rhule 3 Kinder, Judge 4 und Stefanski 4. Also die neuen Headcoaches sind auf jeden Fall produktiv abseits des Spielfeldes. Und auch da gibt es tatsächlich so noch Ausflüge in andere Sportarten. Weil der Vater von Kevin Stefanski, Ed Stefanski, der hat eine Basketball-Vergangenheit. Der wurde von den Philadelphia 76ers gedraftet, also hat in der NBA gespielt und war dann tatsächlich auch in größeren Positionen in dieser Liga auch nach seiner aktiven Karriere noch dabei. Unter anderem war General Manager nämlich auch bei den 76ers und bei den New Jersey Nets. Also kann man jetzt auch nicht meckern, dass einer, der in der NBA irgendwie sich einen Namen gemacht hat, ein Kind bekommt, was jetzt Headcoach in der NFL ist. Also da ist auch
eine Menge ganz los. Gut, ja.
Was ich mich auch gefragt habe, Adrian, ganz am Ende, als ich hier so ein paar Sachen aufgeschrieben habe, wenn Adrian Franke jetzt zum Head Coach in der NFL befördert werden würde. Ja. Was oder welche Philosophie beziehungsweise welches bevorzugte System würden wir dann eigentlich von deinem Team sehen? Kannst du das beantworten?
Also die langweilige Antwort ist natürlich, da müsstest du mir sagen, was für Spieler ich habe. Wenn ich jetzt den Megastar-Quarterback habe, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders, als wenn ich einen durchschnittlichen Quarterback habe. Wenn ich einen durchschnittlichen Quarterback hätte, dann vermutlich wäre der Grundansatz gar nicht so arg anders von dem, was wir von diesem Stefanski-Shanahan-Gebilde dann immer häufiger auch sehen, eben weil das sehr, sehr Quarterback-freundlich ist einfach. Aber die Grundidee für mich wäre halt schon so in diese Richtung, was wir auch vom jetzt nicht nur von den individuellen Spielern her, sondern auch von der generellen Denkweise ja schon seit Jahren von Andy Reid eben sehen. Also wirklich so dieses aufs Passspiel setzen, den Ball bei Early Down werfen, wirklich alles ums Passspiel herum aufbauen und auch die Offense klar priorisieren gegenüber der Defense und so dann schauen, klar, wenn du dann natürlich den besten Quarterback der Liga aktuell da reinpackst, dann sieht das Ganze nochmal deutlich besser aus, aber von der Grundidee in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen.
Ja, weil das ist ja auch schon sehr deins, so Taktik, ja. Unterschiedliche Schemes und so weiter. Aber stell dir vor, du wärst anstelle von Matt Rhule und du willst Cam Newton nicht weiterhaben und könntest dir quasi so deinen Quarterback aussuchen. Hättest du dann auch Teddy Bridgewater genommen? Also du kannst jetzt nicht mal Holmes plötzlich holen, sondern schon sowas so auf dem Markt. Das würde mich irgendwie interessieren, auf was für ein Football wir uns dann freuen könnten, wenn du das sagen hättest.
Also wenn ich jetzt überlege, wer so auf dem Markt war, ich glaube, ich hätte tatsächlich Jameis Winston genommen. Ich weiß, das ist eine bisschen kontroverse Aussage, aber ich bin halt der Meinung, klar, du kriegst mit Winston diese absoluten Head-Scratcher-Plays und du kriegst sie auch jede Woche, muss man leider auch sagen, aber du kriegst halt auch die Big-Plays. Und ich glaube halt, wenn du ihn in eine Offense dann reinpackst, die das unterstreicht und die sozusagen das Positive weiter fördert, dann kriegst du am Ende unterm Strich mit ihm mehr raus als mit Teddy Bridgewater zum Beispiel. Also ich glaube und war ja also auch letztes Jahr mit den Buccaneers, letztes Jahr war es halt zu viel der negativen Plays, aber wenn ich mir anschaue, was du an positiven Plays mit ihm eben kriegen kannst und wenn du das dann in eine Offense packst, die ihm ein bisschen mehr noch hilft, dann glaube ich, hast du echt eine Offense, die wirklich explosiv sein kann.
Okay, schade, dass du kein Headcoach bist. Ich hätte das gern gesehen, wie du den in den Griff bekommst.
Muss ich doch Madden anfangen wieder, ja.
Letzte Frage, auch das ist natürlich Glaskugel schauen, aber es ist halt eigentlich nicht mehr lang bis zum Saisonstart. Gehst du davon aus, dass wir uns auch in echt ein Bild davon machen können, welche Arbeit Joe Judge, Kevin Stefanski und Matt Rhule leisten? Oder glaubst du, die NFL-Saison, die kommende, steht tatsächlich auf wackeligen Beinen, weil die USA Corona irgendwie nicht wirklich im Griff haben?
Ja, das muss man natürlich immer vorher dann vorausschicken, wie sich halt Corona jetzt da entwickelt und ob sie jetzt vielleicht doch dann Maßnahmen ergreifen, die es dann ein bisschen eindämmen. Das ist natürlich komplett spekulativ. Es wird jetzt interessant sein zu sehen, wie die NBA dann funktioniert und Baseball auch. Wir haben jetzt schon in der MLS gesehen, dass es da jetzt schon Absagen gab von Spielen. Also da funktioniert es nicht so wirklich. Ich glaube ehrlicherweise, wir werden eine NFL-Saison haben, aber ich denke, sie wird in irgendeiner Art und Weise verkürzt sein. Ob sie später anfängt oder ob sie früher aufhört oder ob man irgendwo zwischendurch eine Pause einbauen muss oder was auch immer. Aber ich glaube, es wird eine Saison geben, einfach weil auch zu viel Geld dran hängt, muss man realistisch sagen. Aber ich denke, es wird keine volle Saison mit allen Spielen sein.
Alles klar. Dann herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und deine Infos und deine Meinung. Und,
sehr gerne.
Ja, bis ganz bald, Adrian.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Rest one, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ!